Ihn gefragt, worüber hast du gepredigt in die letzte Zeit in der Gemeinde? I should really preach in English. That it'd be, it's really unfair that they hear everything all the time and you need translation. So heute, ich habe gesagt, ich sollte mal endlich mal in Englisch predigen, weil es ist so unfair, dass sie immer da übersetzt werden muss. Ne? Nein, wir machen das auf Deutsch. Ich habe Jürgen gefragt, worüber habt ihr gepredigt in die letzte Zeit? Das war übrigens so richtig fies, da diese Bilder vom Vicky, ne? Und diesen Strand, das ist ja nix wie weg. Nein, wir sind sehr gerne hier. Und er sagte, ihr habt gepredigt über die Sehnsucht, dass wir als Christen haben, andere Leute zu erreichen mit das Evangelium. Wie erreichen wir unsere Freunde und Kollegen und Familien? Und wir als Christen wollen das so gern. Ne? Das ist schon in sich ein merkwürdiges Phänomen. Ich meine, ich fliege Modellflugzeuge und komme doch nicht jeden Sonntag und stehe hier vorne und sage, flieg Modellflugzeuge mit mir, das ist das Wichtigste in dem Leben. Aber doch, überall auf der Welt wollen Christen anderen, ich wollte sagen überzeugen, aber ich glaube, ein besseres Wort ist teilhaben lassen an das, was sie im Glauben gefunden haben. Und Jürgen hat gesagt, wie können wir das machen? Und wie sollen wir das machen? Und ich habe gesagt, das bewegt mich auch sehr. Und ich würde auch sehr gerne darüber sprechen. Ich habe einen Einleitungssatz geschrieben. Was ist unser Auftrag? Was können wir erreichen? Was nicht? Worauf fokussieren wir? Was jagen wir nach? Wo investieren wir Zeit und Energie? Was ist unsere Verantwortung? Wofür müssen wir und wofür müssen wir Rechenschaft ablegen? Wenn der Vater uns anschaut, was wünscht er sich, dass wir tun? Wonach sehnt er sich? Worüber freut er sich? Was macht ihn traurig? Womit kann er arbeiten und was bringt nichts? Vielleicht als kleine Gedankenstütze, wenn wir diese ganze Zeit in dieser Predigt einfach so mit den Gedanken im Kopf haben, wie wäre es, wenn nicht Silke da hinten sitzt, sondern Jesus sitzt hinten in die Ecke. Und der ist in die Christengemeinde Arche. Wir glauben ja am Geist, dass er wirklich da ist. So, das ist schon eine Realität. Aber er sitzt hier und er beobachtet und er ist ein Teil von unserer Gemeinde. Was würde Jesus so gerne wünschen? Das ist doch eine gute Frage und eine, die ich mit Sicherheit nicht zu Ende beantworten kann. Aber ich will versuchen, einen kleinen Einblick auf was ich glaube wichtig ist für uns als Gemeinde. Der Predigt heißt, der Wind weht, wo er will. Können wir das Bild machen? Der Wind weht, wo er will. Und ich habe diesen kleinen R unterstrichen, weil das war für mich, wo Gott will. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 1 bis 8, das ist das zweite Bild und auch das letzte, das kannst du einfach stehen lassen. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden gehörte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mann wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr vom Neuen geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Ich bete mal kurz. Vater, wir strecken uns nochmal nach dir aus und wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Wir wollen wirklich diese Wahrheit einfach vor Augen halten, dass du mitten unter uns bist und dass du eine Sehnsucht hast für uns als Gemeinde, aber auch für uns als Einzelpersonen in unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeitsstelle, in unseren Hobbys, wo immer wir uns befinden. Du willst immer wieder was tun, was bewirken. Und wir strecken uns auch danach aus und wir sagen, Herr, sprich du bitte zu unseren Herzen. Und das, was gut ist, was ich heute Morgen sage, das soll stecken bleiben. Und das, was vielleicht nicht ganz so gut ist, das soll einfach wegfallen. In Jesu Namen. Amen. Mein erster Punkt ist, wir können Menschen nicht bekehren. Wenn wir diesen Johannes 3 Kapitel lesen, ist für uns in unserer Zeitepoche, das ist ganz wichtig, diese Fokus ganz stark an die Wiedergeburt. Das ist etwas, das nicht ganz so alt ist, diese Betonung auf die Wiedergeburt. Bist du ein wiedergeborener Christ? Das ist schon eine neue Betonung zu unserem Zeitalter. Und wenn wir diesen Text lesen, wird er keine Angst haben. Ich glaube zu 100% an das Wunder, das Gott im Herzen vom Menschen macht. Dass wenn Menschen durstig und hungrig sind nach Gott, dass Gott was machen kann. Ich habe es selber erlebt und ich habe das so oft gesehen in euch und in andere Leute. Aber an sich, was Jesus den Lehrer, diesen Nikodemus, der Pharisäer, sagen wollte, ist, das ist etwas, das Gott tut. Wir können durch unsere Frömmigkeit uns selbst nicht retten und wir können auch andere Leute nicht bekehren. Ich sage immer in Kadelbogen, ich will euch nicht bekehren. Ich will einfach mein Glauben vorleben. Die tiefste Bekehrungen, die ich erlebt habe, waren Sachen, wo ich merkte, da war ich nur Zeuge. Menschen haben sich bekehrt, wenn ich an dich, André, denke. Ne? André und Lydia kamen zu uns und haben Ehevorbereitungskurs gemacht. Ne? Wir haben uns kennengelernt, die wollen heiraten. Ja, kannst du das machen? Ja, gerne, aber wir führen gerne Gespräche. Und wir haben gesprochen und wir haben über diesen Rollen von Gott in unserem Leben. Und irgendwann ruft André an und er sagt, ich habe Gott erlebt. Und der war so begeistert. Und ich dachte, hätte ich das gewusst, hätte ich mit ihm gebetet und dann hätte ich einen Punkt gekriegt, weißt du? Ich habe jemanden bekehrt. Er ruft mich an, er hat sich bekehrt. Ich weiß, ein Freund von mir in Australien, wir haben ihn immer Possum genannt. Possum ist so ein kleines Beuteltier, der einbricht und alles auffrisst. Und der hat eben in den Essenslager reingebrochen. Der war ein Heroinsüchtiger und der war in die Arbeit in Australien und der hat immer eingebrochen. Und wir haben immer gedacht, warum geht das Essen immer weg? Wir haben gedacht, es war ein Possum. Und dann irgendwann, nachdem Graham sich bekehrt hatte, sagte, ich war das und danach hat er immer das Namen Possum und der heißt immer noch Possum bei uns. Auf jeden Fall sagt Graham, er stand unter die Dusche und merkte, er braucht Gott. Und er stand unter die Dusche und sagte, es war so, als ob dieses Wasser, das auf ihn fiel, seine ganzen Sünden von ihm gewaschen hat. Hätte ich das gewusst, hätte ich mit ihm gebetet, dann hätte ich sagen können, ich habe ihn zum Jesus gelehrt. Ne? Und ich denke auch unser Frank hier, habe ich auch an dich gedacht. Ne? Frank hat bei uns Fenster eingebaut und irgendwann merkt man, da hat sich was getan, da ist eine tiefe Liebe zu Jesus im Herzen. Das Erste, was ich euch sagen will, und theologisch wissen wir, dass das stimmt, ich kann niemand bekehren. Amen. Das macht der Wind und der weht und der tut das. Ich kann manchmal dabei sein, wenn ein Mensch kurz davor ist, sich zu Gott zu bekehren und kann, wie Steffi das so toll macht und andere evangelistische Typen, willst du nicht mit mir beten? Und dieses Vorrecht haben, mit rüber zu leiten, aber diese Bekehrung, dieses Herzenshunger und Durst, das können wir nicht bewirken. Wir können das nicht tun. Wir dürfen nie Gemeindeerfolg anhand der Größe oder Bekehrung messen. Aber wir tun das ständig. Ich will es nochmal lesen. Wir dürfen nie den Erfolg, wie gut unsere Gemeinde ist, anhand der Größe und Bekehrungen messen. Ein treuer Dienst wird manchmal in Zahlen sichtbar, aber nicht immer. Wie wachsen Gemeinden? Durch Transfer, andere kommen von anderen Gemeinden dazu. Und durch Bekehrung. Und das können wir nicht. Okay? Und jetzt will ich ein bisschen gucken, weil das tun wir ständig. Was passiert, wenn wir Bekehrung, ihr Lieben, als unsere Gemeinde, wir überlegen, wie können wir Menschen, ich sage das mal jetzt, bekehren, erreichen. Wenn Bekehrung unser Fokus wird, was passiert dann in die Gemeinde? Wir waren gerade auf einer ACL-Tagung, Arbeitskreis Christliche Lebensgemeinschaften. Und eine Alexandra, sie müsste so in etwa 45 sein, würde ich schätzen, ne? Und Alexandra wollte mitfahren nach Mecklenburg-Vorpommern, hat gefragt, kann ich mitfahren? Wir haben gesagt, gern. So, da hatten wir so in etwa 3 Stunden im Wohnmobil zusammen mit Debbie und Alexandra. Und sie saß da und hat mir erzählt über ihre Arbeit. Und Alexandra arbeitet mit Mitternachtsmission in Heilbronn. Sie ist eine unglaublich hingegebene Frau. Es wäre so cool, wenn sie nicht so beschäftigt wäre, hier einzuladen, dass sie einfach Zeugnis geben kann von dieser Arbeit unter Prostituierte und Zwangsprostitution und die Arbeit, die sie macht. Sie hat keinen Mann, weil sie hat keine Zeit. Sie ist ständig auf der Straße und ständig mit Menschen unterwegs. Und Alexandra sagte zu mir, ich zitiere, du darfst nicht denken, dass sie einfach darauf warten, sich zu bekehren. Ganz wenige entscheiden sich für Jesus. Sie sagte, Christen kommen und sagen, ich will dir helfen, damit du nicht mehr auf den Strich gehen musst. Und die geben Geld zu diesen Frauen und sagen, jetzt hast du Geld, damit du nicht mehr musst. Und sie sagt, sie sitzen untereinander und lachen über, wie doof die Christen sind. Aber dann sagte sie, ich kann aber nicht anders. Sie hat so ein Herz für diese Frauen. Auch wenn das Resultat, wir dürfen den Erfolg von einem Dienst, das Wert eines Dienstes nicht an Bekehrung messen. Auch wenn das Resultat vielleicht nicht so sichtbar ist, ist es dann weniger wert? Sie sagte, sie kriegt Anrufe von Leuten, die sie unterstützt. Und die fragen, wie viele Leute bekehren sich dieses Jahr? Wie viele haben sich bekehrt? Was hat unser Geld, ich sage mal jetzt in Klammern, unsere Investition, was hat es gebracht? Und sie sagte, ich zitiere, ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, aber manche Dinge, die brennen sich hinein. Sie sagte zu mir, volle Not ein bisschen über diesen Druck, das sie bekommt. Ich habe noch nie in die Bibel gelesen, dass der Wert eines Dienstes sich in Bekehrungen messen lässt. Und jetzt macht sie eine Arbeit mit Kindern. Diese Kinder von dieser Prostituierte hat so ungefähr 40 Kinder, die da kommen. Guck dich jetzt an, wenn es Leute gibt, die einen Dienst machen wollen und junge Leute, da ist was los da, es ist unglaublich. Und sie sagt, ich saß da und 40 Kinder sind gekommen und ich war alleine. Und das ist Südstadt-Kids und jetzt macht sie Nordstadt-Kids. Und sie hat immer schon Gott gesagt, ich brauche keine Dienste mehr. Diese ganzen Dinge, die sie tut, die lassen sich nicht in Bekehrungen messen. Ist es dann nicht wertvoll? Ist es dann nicht etwas, das Gottes Herz freut? Was passiert, wenn unser Fokus Bekehrung ist? Was passiert, wenn der Wert eines Dienstes sich an Bekehrungen misst? Die Liebe rückt auf den zweiten Platz. Hinter Methoden, die uns hoffentlich Wachstum bringen. Warum leiden Dienste wie Kinderdienst? Weil es keine messbare Erfolg oder Anerkennung gibt. Seniorendienst, weil es keinen messbaren Erfolg oder Anerkennung gibt. Krankendienst, weil es keinen messbaren Erfolg oder Anerkennung gibt. Wenn Bekehrung und Gemeindewachstum und Gemeindeattraktivität zu unser Fokus wird, dann leidet die Liebe immer. Und ich glaube, der Jesus, der im Gottesdienst sitzt bei uns, ist traurig. Weil ohne die Liebe sind wir nichts. Ich war vor kurzem aus unserer Pastorentagung und da geht mir so vieles, macht mich richtig traurig und manchmal wütend. Und ich habe meinen alten Pastor aus Elmshorn da getroffen und ich habe gesagt, Pitt, wir müssen miteinander reden. Du musst mich korrigieren. Weil ich komme hier nicht zurecht. Wir müssen miteinander reden. Und wenn ich falsch liege, dann musst du mir korrigieren. Und ich habe ihm erzählt, dass ich unglaubliche Schwierigkeiten habe, dass jeden Konferenz, dass es mal wichtig und gut ist, aber jeden Konferenz, ob es eine Regionalkonferenz ist, ob es eine Bundeskonferenz ist, es geht immer um Wachstum und immer um den Leiter. Ich habe in meinen 14 Jahren Dienst hier und noch die 4 Jahre darauf noch nie eine Konferenz besucht, wo es darum ging, wie können wir diese Welt mehr lieben. Es geht immer nur um Wachstum und der Leiter, der das besser machen muss. Und ich saß dann, ich habe gesagt, Pitt, korrigier mich, wenn ich hier falsch liege, aber ich kriege eine Krise, wenn es immer besseren Lobpreis geben muss, immer packendere Predigten, mehr Lightshows und machen und tun und was weiß ich alles. Und Pitt sagte mir, Pitt ist in etwa 10 Jahre älter als ich, so ungefähr 150. Pitt sagte zu mir, das größte Problem in unserer Gemeindebewegung ist Erfolgsdenken. Und ich glaube, der hat total recht. 80% von unseren BFP-Gemeinden sind unter 100 Leute. Und ich glaube, der hat total recht. Und Pitt hat gesagt, ich will das jetzt doch aufbauen. Ich habe gedacht, ich mache das nicht, aber ich mache das doch. Er hat das bei mir auf den Tresen gemacht in die Kneipe. Der hat 2 Gläser hingestellt, ich mache das jetzt mit Stühle. Und jetzt brauche ich ein paar Leute. Oh, gut, dass Irina nicht hier ist, sie würde eine Krise kriegen. Dass der Glenn mit ihren schönen Deko macht. Frank, steh mal auf. Guck mal her. Bisschen dichter. Oh. Du musst eine Linie, das ist die Tor. Okay, Jürgen, komm mal hier. So, du bist, das ist die Tor, das ist die Bekehrungstor. Mingo, du bist schon nur auf die andere Seite. So, okay. So, Pitt sagte, dass das ist, wo jemand sich bekehrt. Das ist, wo jemand sein Herz Jesus gibt. Das haben wir gesagt, das ist etwas, das ich nicht tun kann. Er hat gesagt, unser ganzen Gottesdienst, und das ist mein Appell an uns als Gemeinde, ist einfach Menschen, und wenn ich das so jetzt sage, außer, doch Mingo auch, einfach Menschen ein Stück näher an Jesus zu bringen, durch alles, was wir tun. So, jetzt nehmt ihr einfach einen Schritt und ihr kommt ein Stück näher an, du gehst auch in die Wiel, weil wir gehen ja immer näher, auch nachdem wir uns bekehrt haben. Und irgendwann, jetzt können wir noch ein bisschen weiter, irgendwann, jetzt müsste Jürgen auf die Knie fallen und hier durchschlittern. Irgendwann bekehrt er sich auch. Versteht ihr? Dankeschön, ihr dürft euch gerne setzen. Ja, Jürgen wollte sich noch bekehren. unser Gottesdienst, und das, ihr Lieben, ist etwas, das wir tun können, ist die Menschen, dann hat er einfach mit seiner Hände so gemacht, in alles, was wir sind, in ein Gebet. Jürgen sagte mal, ich bin zum Glauben gekommen durch die Gebete, die ich in dieser Gemeinde erlebt habe. Ein Gebet von Uschi in der Gemeinde, eine vom Herzens geistlichen Gebet, das laut auch gesprochen wird, kann jemand, der noch nicht das erlebt hat, einfach ein Stück Nähe bringen. Ein hoffentlich intakt geistlichen Lobpreis kann Menschen ein kleines Stück näher an Jesus rücken. Und das ist doch machbar. Das ist doch etwas, das wir tun können. Aber wenn diese Bekehrung, wenn ich wieder an die Alexandra denke, ne, wie viele haben sich bekehrt? Sie hat gesagt, du darfst nicht denken, dass sie alle darauf warten, sich zu bekehren zu dürfen. Aber ist der Dienst denn dann nicht wertvoll vor Gott? Das ist falsch. Das ist falsch. Und deswegen verschwenden wir so viel Energie in Methoden, anstatt Zeugen zu sein. Unsere Aufgabe ist es, Menschen einfach etwas näher an Jesus zu bringen. Einfach ihre Augen ein Stück mehr für Jesus zu öffnen. Wir sind Zeugen. Wir sollen in Menschen eine Sehnsucht wecken. Und vielleicht hatte ich das Vorrecht mit André und Lydia, einfach ein Stück Sehnsucht nach einer heile Ehe und der das ermöglicht, zu wecken. Oder bei Frank beim Fenster einbauen. Einfach eine Sehnsucht wecken. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich bin zum Glauben gekommen durch eine Gemeinde, in der sie grausame Lieder gesungen haben. Furchtbare Lieder, grausame Lieder aus Büchern, die als 17-Jähriger an sich Weltmensch furchtbar war. Komische, harte Bänke, merkwürdige Gottesdienstzeiten, dass kein 17-Jähriger irgendwie sich überlegen würde, um 10 Uhr oder 9 Uhr, was immer das war, in einen Gottesdienst zu sein. Aber doch bin ich durch diese Jugendgruppe zum Glauben gekommen. Warum? Weil sie haben in mir eine Sehnsucht geweckt. Ihre Freude, ihre tiefe Beziehungen ohne Alkohol und irgendwie Partys hat mich angesprochen. Und als ich nach vorne gegangen bin, ne, der Pastor stand und hat gesagt, will jemand heute, ich sag mal bildlich, diese Schwelle übertreten? Und ich bin nach vorne gegangen. Ich wusste gar nicht, was ich mache, aber ich wollte das haben, was die haben. Ich wusste nicht, wer Jesus war. Völlig theologisch falsch. Ich wusste nicht, dass er für meine Sünden gestorben hat. Ich hatte nur eins, und ihr Lieben, die Bibel spricht ganz viel davon. Ich hatte Hunger und Durst. Ich wollte das haben, was sie haben wollte. Davon fällt mir spontan drei Passagen an. Johannes 4, die Frau am Brunnen, Matthäus 11, wer mühselig und beladen ist. Und was war der dritte? Johannes 7, Jesus steht am letzten Tag des Festes und ruft, wer hungert und durstet. Und ich hatte Hunger und Durst. Und ich bin nach vorne gegangen und ich habe mich gebetet, was er vorgesagt hat. Und ich habe mich umgedreht und die ganze Jugendgruppe von 17, 16, 18-Jährigen, die haben geheult. Ich habe gedacht, was ist hier los? Und ich wusste, da bin ich richtig. Unsere Aufgabe als Gemeinde, als einzelne Person, ist, die Menschen zu lieben und in ihnen eine tiefe Sehnsucht nach einer anderen Art von Leben zu wecken. Unsere Liebe, ich habe ja am Anfang gesagt, was ist ein Fundament, worauf Gott bauen kann und worauf kann er nicht bauen? Ich glaube, dass er nicht bauen kann, wenn wir ständig uns drehen, um wie werden wir eine attraktivere Gemeinde vom Gottesdienststil und. Diese ganzen Dinge sind gut, aber die dürfen nicht das Zugpferd sein. Die dürfen nicht das sein, worin wir unsere Energie und alles investieren. Das muss was anderes sein. Unsere Liebe ist ein Fundament, auf dem der Vater bauen kann. Unsere Liebe ist eine Kraft, die jeden Widerstand niederreißen kann. Unsere Liebe ist ein Licht in eine dunkle Welt. Unsere Liebe ist eine Hilfe in Not. Unsere Liebe ist ein Herz, das hört. Es sind Hände, die helfen. Jesus spricht viel mehr von Hunger und Durst als vom Wiedergeboren. Nochmal, keinen Schreck. Ich glaube an den Wunder. Ich bin nach vorne gegangen an den Tag als 17-Jährige und wusste nicht, dass was passiert ist. Ich habe nur gewusst, ich habe Hunger und ich habe Durst. Und ich habe Jesus erlebt. Ganz ohne theologischen Rahmen. Geht gar nicht, aber es ist wahr und es hält an. Ich habe Jesus erlebt und der hat mich begegnet und ich bin neu geboren worden. Ich bin von innen nach außen neu geworden. Jesus spricht aber viel, viel, viel mehr von Hunger und Durst und dass er diesen Durst stillen will. Und nochmal unsere Aufgabe, und dann komme ich gleich zum Schluss. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben und sie ein Stück näher an Jesus zu bringen. Und irgendwann, wenn diese Liebe ein ehrliches Fundament ist, kann Gott auf dieses Fundament der Liebe ein Wunder tun, das wir nicht tun können. Wenn wir an den Ackerfeld denken, Paulus hat genau das Gleiche gesagt, nur anders. Er hat gesagt, der eine buddelt um, der eine sät aus, der eine bewässert das, aber nur Gott kann Wachstum schenken. Und ihr Lieben, das können wir. Das können wir. Das kannst du, Conny. Du kannst Menschen lieben, ne? Aber super kannst du das. Richtig gut. Und das ist mächtig. Das ist mächtig. Das ist gut. Was soll meine Frau will immer, dass wir das irgendwie praktisch machen, Herr Kobach. Was soll unser Ziel sein als Gemeinde und persönlich? Ich glaube, unser Ziel muss sein, treu zu sein mit das, was Gott uns anvertraut hat. Kinder, Senioren, Armen. Ich liebe Lobpreis. Klappt nicht immer ganz so, wie ich das gerne möchte, aber ich liebe Lobpreis. Und würde auch, ja, du warst schuld, Andi, weißt du. Und würde auch nie das irgendwie nicht machen wollen. Ich würde nicht zu dieser alten Liederbücher zurückgehen wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist unser Lobpreis und unser Lobpreisstil etwas, das wir mögen. Es geht viel mehr um uns als um Gott. Du bist ja fies. Ist aber wahr. Wir sind ja jetzt die meiste Zeit in die Baptistengemeinde in Bützow und die singen eher diese traditionelle alte Lieder, zum Glück nicht mehr mit Büchern, sondern am Beamer. Und ich sitze da und ich vermisse den Lobpreis. Weißt du, warum ich den Lobpreis vermisse? Weil die Leute kommen von der Straße rein, hören die Musik und die rennen schreiend raus. Pustekuchen, das machen die überhaupt nicht. Sondern weil ich das vermisse. Ich mag unsere Art von Lobpreis. Ich mag, wie wir Lieder singen und was für Lieder wir singen. Aber wir müssen ehrlich sagen, das ist uns. Und ich will auch sagen, das ist völlig in Ordnung. Chris darf auch Schokolade essen. Chris darf auch ein Hobby haben. Ein Chris darf auch Spaß haben. Wir dürfen die Musik spielen, die wir spielen wollen. Und das ist okay. Und Gott findet das in Ordnung. Aber wenn die Musik und den Lobpreisstil zu unser Fokus wird als Gemeinde, wie das so viel in der Pfingstbewegung wird zurzeit, dann haben wir den Faden verloren. Dann haben wir den Weg verloren. Hillsong, australische Riesengemeinde. Wir denken immer, Hillsong ist das geht alles um Musik, das ist Pustekuchen. Brian Houston in Hillsong hat eine Leidenschaft für diese Welt. Nicht in einem negativen Weg, sondern er liebt die Welt, wie Gott die Welt liebt. Und er hat gesagt, wir müssen was anders machen, damit die Menschen einfach wohlfühlen, sich wohlfühlen in unserer Gemeinde. Was als erstes kam, war nicht, wir machen hier, und das ist das, was mich so furchtbar traurig macht, wir machen hier einen unglaublichen musikalischen Programm mit Lichter und Nebelmaschinen und was weiß ich alles und eine Predigt von jemand, der ich hampel ja auch hin und her, der hin und her hampelt und die Leute mitreißt. Das war nicht der Fokus, sondern der Fokus war, ich liebe diese Welt, wie können wir die erreichen? Willow Creek, Gästegottesdienste, Seeker Services. Was ist der Fokus von Willow Creek? Es sind nicht Gästegottesdienste. Jeder, der mal auf dem Willow Creek Kongress war, weiß, dass der Leiter von dieser Gemeinde von, wie groß ist die jetzt? 15.000? 20.000? Riesengemeinde. Der Leiter von dieser Gemeinde, Bill Habels, jedes Mal, wenn er vorne steht und über die Auftrag, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, dann heult er wie verrückt. Die Liebe muss das Erste sein. Ich habe gerade gehört von einer Ranger-Gruppe, wo der Pastor von einer kleinen Gemeinde, und man kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil die Gemeinde ist klein und die haben nicht viel Kraft, dass er zu den Rangers gesagt haben, wenn Familien nicht im Gottesdienst kommen von eurer Ranger-Arbeit innerhalb des nächsten Jahres, dann machen wir die Arbeit zu. Das ist verkehrt. Und das ist der Rattenschwanz hinter, wenn Bekehrung und Methoden zu unserem Fokus wird, zu unserem Maßstab, ob eine Gemeinde erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Ich wage zu behaupten, das ist falsch. Und ich will uns ermutigen, das nicht zu tun. Vor kurzem habe ich gehört, die Deutschen sterben am meisten an Einsamkeit. Das ist doch ein Auftrag für uns. Wenn wir lieben, dann legen wir ein Fundament, auf dem der Vater bauen kann. Ich lese die Zusammenfassung. Ich frage mich, ob wir genug Mut haben, aufzuhören, unsere Ziele und Methoden zu dienen. Warum habe ich gesagt, genug Mut haben? An Alexandra in diese Prostituiertarbeit dient 80 Stunden die Woche und sieht keinen sichtbaren Erfolg. Haben wir genug Mut zu sagen, ist mir doch egal, wir werden lieben und diese Einsamkeit in unserer Gesellschaft begegnen, egal ob unsere Gemeinde nie Förder wird. Ich frage mich, ob wir nicht genug Mut haben, aufzuhören, unsere Ziele und Methoden zu dienen und zu beginnen, den Vater allein zu dienen. Weil wir wissen, nur er kann neues Leben schenken. Er ist ein Vater, der Kinder liebt, der Hungrige sieht, der Einsame begegnen will, der Verzweifelten trösten will. Unser Gottesdienst besteht darin, durch Liebe die Verlorene in dieser Welt immer ein Stück näher am Herz des Vaters zu bringen. Amen.
So, Lobpreisteam möchte ich auch bitten.